Ich weiß, dass ich das schaffen kann, aber ich mach das nur mit dir.
Also gut, okay.
Au, au, au!
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Nicht ohne meine Frau Wollner. So seltene Erfahrungen wie letzte Woche reichen mir vollkommen aus, um das nochmal ganz klar zu machen.
Ja, da ist er wieder, der Herr Wierenhold, niedergestreckt vom hohen C. Aber es ging schon schneller als beim ersten Mal, oder?
Ja, zum Glück. Nur 5 Tage positiv. Seitdem geht's mir halt nur noch kacke. Aber immerhin ist es negative Kacke oder wie da der genaue Fachjargon ist. Deshalb sag ich euch am Ende dieses Podcasts immer, ihr sollt verdammt nochmal auf euch aufpassen und gesund bleiben. Corona ist tatsächlich nicht weg, es haben nur alle anderen und zwar genau so lange, bis man es selber hat. Ich fahre wieder S-Bahn mit Maske in Berlin. Mir hat diese Woche Fieber, Rotz, Husten und einigermaßen eindrucksvolle Kopfschmerzen wirklich gereicht.
Und trotzdem hast du die Zeit genutzt, Dinge zu gucken, die wir jetzt auch alle gucken können, wenn es uns erwischt?
Immerhin. Ich habe was Rebellisches in der ARD-Mediathek gesehen, was Liegengebliebenes in der ZDF-Mediathek und was umhauend Heldenhaftes auf Netflix. Während du letzte Woche, sagen wir mal spaßeshalber, versucht hast, dich mit Ridley Scott und Joaquin Phoenix zu treffen.
Ja, letzte Woche noch groß angekündigt, ne, im Pariser Hotelzimmer. Da war das Interview noch vor mir. Ich erkläre das gleich nochmal länger, aber sagen wir mal so, den einen habe ich kurz gesehen, den anderen habe ich lange getroffen.
Ja, gut.
Ein bisschen frustrierend war es schon.
Dann lass uns bitte aber trotzdem zuerst über den dazugehörigen Film reden. Also zack, die Hand in den Ausschnitt. Also meine Hand in meinen Ausschnitt gesteckt, bevor das irgendwie komisch rüberkommt. Irgendwo zwischen die Knöpfe, Attacke Napoleon.
Ja, Attacke ist da tatsächlich das richtige Stichwort.
Wartet! Die sollen denken, sie hätten die höhere Stellung. Schickt die Infanterie, nehmt ihre Stellung auf der Anhöhe!
Wir schreiben das Jahr 1805, um genau zu sein, den 2. Dezember.
An den kann ich mich gut erinnern.
Wir sind in Austerlitz. Napoleon hat in einem Hinterhalt die russische und österreichische Armee aufs Eis gelockt.
Eis! Das ist eine Falle!
Deckt die Kanonen auf!
Kanonen bereit! Feuer!
Feuer!
Runter vom Eis! Abrücken!
Schneidet ihren Fluchtweg ab!
Es ist jetzt kein Geheimnis. Ne? Ridley Scott ist Meister im Inszenieren von Schlachten, egal ob er das jetzt in Gladiator gemacht hat, in Robin Hood oder The Last Duel oder in vielen seiner anderen Filme. Er genießt das wirklich, ne? Diese gewaltigen und gewaltvollen Bilder. Und um das mal kurz zu beschreiben, in dem Moment, in dem hier das Eis einbricht, versinkt wirklich zu monumentaler Musik die feindliche Armee theatralisch mit Mann und Pferd und Kanonen in den Untiefen des Wassers. Und Napoleon geht natürlich.
Ist es die Musik?
Ungefähr so, ja. Als strahlender Sieger vom Feld.
Die Mächtigen betrachten mich nur als Wüstling, ungeeignet für höhere Ämter. Doch ich trete in die Fußstapfen von Alexander dem Großen und Caesar.
Ich finde die Frage überflüssig, ich stelle sie aber selbstverständlich trotzdem. Wie episch ist das Ganze auf einer Skala von 1 bis Ridley Scott?
Es ist natürlich Ridley Epic Scott. Diese 2,5 Stunden Napoleon, die ich gesehen habe, die sind schon episch. Es gibt allerdings noch eine 4-Stunden-Fassung, von der er sagt, sie ist noch epischer. Die wird irgendwann bei Apple TV Plus zu sehen sein.
Das ist doch das, was hier James Cameron und auch Scorsese jetzt immer alle sagen. Sie wollen 6-Stunden-Filme für die Streamer machen.
Genau.
Und das die kürzere Version kommt ins Kino.
Deswegen dieser Kurzfilm, also dieser Trailer für die 4-Stunden-Version, die haben wir jetzt im Kino und der rauscht wirklich durch das Leben von Napoleon. Also ist jetzt nicht von der Wiege bis zur Bahn. Ne? Aber wir haben wirklich die militärische Karriere, die Triumphe in der Schlacht von Toulon bis nach Ägypten, von Austerlitz, haben wir schon gehört, bis zu seiner großen Niederlage in Waterloo.
Waterloo, das sich auch so eingebürgert hat durch den Sprachgebrauch der Briten und Amerikaner. Ne? Eigentlich heißt der Ort Waterloo.
Also ich habe eh immer den Ohrwurm von ABBA, wenn es darum geht.
Ja, stimmt. ABBA ist schuld gewesen, dass jeder jetzt irgendwie diesen Ort Waterloo nennt. Dabei ist es Waterloo in Belgien, glaube ich, oder?
Belgien war es und auf dem Vormarsch war, ich habe auch viel gelernt in dem Film.
Gut.
Ich habe danach Wikipedia auswendig gelernt.
Ja.
Blücher, ne?
Das ist, ich schwöre dir, wenn das dann wieder
oder
auf den...
Oder Blücher, wie Ridley Scott gesagt hat.
Ja, wenn das dann rauskommt irgendwo, wo man dann da nochmal beim Streamingdienst Geld für bezahlen soll, ist das 100% wieder so ein Second-Screen-Ding. Du siehst was und musst parallel.
Kommen wir gleich noch.
Okay, ich will nichts vorwegnehmen. Also, Alexander der Große, Cäsar, natürlich auch Napoleon. Also, was will man mehr? Aber gibt's denn nur Schlachten? Also, ich habe im Trailer noch Vanessa Kirby rumstolpern sehen, weil Frauen auf dem Schlachtfeld gab es ja damals eher nicht, oder doch?
Also, der zweite eigentliche Kniff des Films ist, dass Napoleon auf der einen Seite von Napoleon als brillantem Strategen auf dem Schlachtfeld erzählt, aber auf der anderen von einem unsicheren Mann und seiner ungewöhnlichen Beziehung zu seiner älteren Frau Josephine de Beauharnais.
Ich bin nicht so wie andere Männer. Ich weiß ganz genau, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Du bist eine Bestie. Ich bemitleide dich.
Du willst bedeutend sein. Du bist nichts ohne mich. Du bist nur ein Wüstling, der nichts ist ohne mich.
Das ist Dirty Talk mal ein bisschen anders.
Deutlich anders. Gibt es eine Möglichkeit, das nachzuprüfen für die Historiker unter uns, wie korrekt das Ganze an den Geschichtsbüchern erzählt ist?
Also sagen wir es mal so, es ist frei interpretiert. Mhm. Ich habe es tatsächlich auch gemacht. Ich kann es an einer Stelle, ich habe eben Austerlitz beschrieben, ne, wie die da wirklich in gefühlt 200 Meter tiefe Seen sinken. Sehr spektakulär. Ja. Ich fand das schon krass, deswegen habe ich es nachgelesen. Auf Wikipedia stand, es waren Tümpel. Also sie sind eher Matsch versunken als im Eis, aber vielleicht irgendwie.
Wie unheroisch auch. Wie scheiße auch für einen Film.
Ja.
Du kannst auch deine Helden nicht in so einer Pfütze ertrinken lassen.
Das ist auch Bild vor Logik an dieser Stelle. Es ist wirklich, aber das sagt aus Ridley Scott, ne? Es ist kein historisches Dokument. Also die haben zwar ausgiebig recherchiert und ich war in Paris nicht nur in der Nähe von Ridley Scott und bei Joaquin Phoenix, sondern habe ja auch eine Führung durchs Militärmuseum gemacht und habe da mit einer Historikerin gesprochen, die nichts anderes in ihrem Leben macht, als zu Napoleon zu forschen. Und die meinte, also die Darstellung der Kostüme und die Ausstattung, ne, das ist alles schon korrekt. Da haben die sich jetzt nicht so viele künstlerische Freiheiten herausgenommen. Eher bei den anderen Dingen. Und Scott verteidigt seine künstlerische Vision im Interview.
There's been 2,500 books written about Napoleon. You know that? That's more books written about any leader, whichever leadership you want to put in his hat. In history, apart from Christ. When you have that much written about you, there's clearly a lot of conjecture, a lot of imagination going into what somebody had said before, which was already probably inaccurate. So when you begin 200 years later, you've got to start to speculate and get intelligent about what you think really happened. Otherwise, let's say he died 1821, when the first book was written, maybe 10 years later, in those times, who would bother, who would care at this man who's regarded as a monster, right? So let's say it's 10 years later. In that time, 2,500 books, there's so much guesswork in it that any historian says to me this and that. I say, were you there? No. Well, how do you know? So part of my job is to actually, and I get a lot of information from finding out the key books that might have serious content, and it can only be historic content on dates, et cetera, et cetera. And occasionally you'll pick up a detail. And the detail was, this is more interesting and amusing than, this is where a teeny detail is that on the day of Waterloo, he had a very, very bad attack. When you have a migraine, it takes over. He had, it's like having a migraine there. The historian wondered how distracted was he on that day, apart from the rain and when to decide to charge or not charge, and knowing that Blücher was on its way. So those are little details. I thought about putting it in and thought it might be too ridiculous, so I didn't.
Du hast ja eben schon seine Hand im Jackett angesprochen, ne? Ich habe dann auch diese Historikerin nach dieser Urban Legend gefragt, weil es auch komischerweise mein Bild ist, was ich zu Napoleon habe. Weißt du, warum denn die immer so hatte?
Tatsächlich habe ich so eine, das kann aber eine völlige Urban Legend sein. Ich habe im Hinterkopf, dass mit dieser Hand irgendwas nicht stimmte, dass die verkrüppelt.
Das dachte ich nicht.
Aber so
auch.
Darf man heute auch nicht mehr sagen.
Also
ich, ne?
Ich dachte auch, dass er eine Fehlbildung hat und dass er die
sowas
versteckt hat. Aber die Historikerin hat tatsächlich gesagt, es gibt zwei Gründe, also es kann zwei mögliche Gründe, richtig historisch verbirgt ist es nicht. Ne? Wir können nicht zurückreisen und jemanden fragen. Die eine ist, dass es zur Etikette gehört hat, dass man, wenn man irgendwo stand, nicht einfach so die Hände runter hatte.
Ah, und Hand in der Hosentasche.
Hand in der Hosentasche ging nicht, deswegen hat er eine Hand immer ins Jackett gesteckt. Die andere, die finde ich noch viel spannender, der hatte Magengeschwüre. Der hatte konstant Bauchschmerzen.
Hat er auch nur Kuchen gegessen?
Sagen wir es mal so, gesund hat er sich nicht ernährt.
Ja, wenn das Volk kein Brot hat, soll es doch Kuchen essen.
Und Marie Antoinette wird in den ersten Minuten des Films kopflos, egal.
Ja, kopflos.
Und deswegen hat er sich immer den Bauch gehalten. Und er ist wohl auch an einem, also es kann auch sein, dass ich das jetzt falsch wiedergebe. Ich bin ja nicht Wikipedia, ich bin Anapedia.
So.
Der ist auch vermutlich irgendwie an einem Aneurysma im Bauch oder einem geplatzten Magengeschwür gestorben, im Exil, also verbannt auf der Insel.
Ja.
Und deswegen hat er immer ist eine vermeintliche Erklärung dafür, für die Hand im Jackett, dass er einfach immer so das Ding gehalten hat.
Ich hatte auch diese Urban Legend von der missgebildeten Hand oder so, dass er die quasi verstecken wollte, damit man die auf den Gemälden dann hinterher zumindest nicht so deutlich sehen kann. Aber gut. Der Napoleon unter den Schauspielern ist ja ein bisschen Joaquin Phoenix, könnten wir sagen. Also Krieger, Kaiser, General, Genie, Rebell, Tyrann passt auch auf ihn. Du hast eben schon kurz euer Treffen angerissen. Erzähl bitte mehr.
Ja, also morgens, ne, du musst dir vorstellen, Paris im Nieselregen, Dienstagmorgen, erstmal diese Führung durchs Militärmuseum, fand ich total spannend, habe auch ein paar Fotos gemacht, hab dir, glaube ich, eins geschickt,
richtig?
Also von den Bildern, die da hängen.
Ja.
Wer mal in Paris ist und keinen Bock mehr auf Croissants und Eclairs hat oder den Louvre, geht da gerne mal hin. Ich fand's spannend. Dann Interviews, ne? Erst Joaquin Phoenix, der galt so als eigentliche Zeitbombe, weil man weiß nie, wie der so tickt und was der so macht.
Aber das erlebt.
Ist auch nicht immer ein Zuckerschlecken, mit ihm zu sprechen. Es gibt auch kritische Momente. Beim Joker erinnere ich mich, hat er ungefähr gar nichts gesagt in den 4 Minuten und wäre am liebsten in den Canal Grande gesprungen.
Ich weiß nicht, ob ich jemals die Geschichte erzählt habe von der Situation vor den Interviews zu Inherent Vice. Da stand ich schon vor der Tür und war als nächster dran. Und seine PR-Assistant, wer auch immer, ging vor mir rein und die haben die Tür nicht zugemacht. Und dann hat er sie gefragt, wie viele denn jetzt noch kommen. Und sie hat auf ihre Liste geguckt und gesagt, it's gonna be another 12. Und dann war kurz Stille und dann hat er zu ihr gesagt, you're fucking kidding me. Und dann bin ich als nächster rein. Das war so, schön war das.
Wir standen also, es waren alle so, ne, Joaquin Phoenix ist eh kurzfristig dazugekommen, weil die ja aufgehört haben zu streiken. Er durfte wieder, war so Spannung in der Luft. Macht er es nicht? Wir standen vor dem Raum für Joaquin Phoenix. Er hat nichts vor laufender Kamera gemacht. Und auch, das entschuldigt bitte schon mal jetzt die Tonqualität gleich.
Du musstest aus sicherer Entfernung aufnehmen.
Es hieß erst, dass Sony quasi mit eigenen Mikros alles aufnimmt und wir den Mitschnitt bekommen. Dann hieß es, nee, er wollte die Mikros nicht, die stören ihn. Wir mussten alle unsere Aufnahmegeräte 2 Meter entfernt von ihm auf den Boden legen und die Kollegen, die mit dem iPhone aufgenommen haben, mit der Kamera nach unten, dass man ihn ja nicht fotografiert.
Beim Tisch gab's nicht.
Deswegen klingt das gleich so ein bisschen hallig. Mein Aufnahmegerät stand sehr weit weg von ihm, weil ich mich natürlich auch nicht getraut habe, einen Stuhl vor ihn zu stellen, weil ich dachte, dann ist die Nummer eh gleich gelaufen. Aber lustigerweise vorher kommt Ridley Scott an uns vorbei und fragt, ob Joaquin Phoenix da sei, und um Interviews zu geben. Und irgendjemand sagt, ja, der sitzt hier in dem Raum. Und er sagte, what a wonder. Das war meine Begegnung mit Ridley Scott an dem Tag. Denn der wiederum hat dann 5 Minuten, bevor das Interview mit ihm losgehen sollte, alles für den restlichen Tag abgesagt. Es sollte dann noch mal
mit der Begründung?
Mit der Begründung, er sei alt und bräuchte eine Pause, weil es sei ja abends noch die Premiere. Denke ich mir auch so, mein Gott, du drehst gerade Gladiator 2 oder fängst gerade wieder an.
Ja,
so ein Pressetag ist kein 80, Zucker. Der 86, wird jetzt in wenigen Tagen 87. Kann ich schon verstehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, ne, wir waren internationale Journalisten, wir sind von überall aus der Welt angereist.
Ja, klar.
Sind alle mit leeren Händen nach Hause gegangen. Es sollte dann noch mal dieser Roundtable digital freitags stattfinden. Dann halt jeder da, wo er gerade ist. Hat dann auch nicht geklappt. Und ich habe dann netterweise, das ist der Ton, den wir eben gehört haben von Ridley Scott, Material von einem Kollegen bekommen, der für ARD Fernsehen nominiert war.
Aber bei allem Verständnis, auch für 86, ne, wie du gerade gesagt hast, der Mann macht immer noch wahrscheinlich 14, 16, 18 Stunden Drehtage, dann wird er doch in so einem trockenen, warmen Hotel auch mal eben so 20, 30 Journalisten abarbeiten können.
Irgendwas stimmte nicht mit ihm, aber egal. Also ich hatte dann einfach nur Joaquin Phoenix, ne? Aus gegebenem Anlass, die Töne könnten ein bisschen besser klingen, es tut mir leid. Ich hatte auch tatsächlich ein bisschen Angst vor ihm, eher passenderweise vor Napoleon.
I felt whatever concern I felt about Brussels was just, it's a common thing for me. It wasn't, didn't feel any different than every other film. that anytime you get closer and closer to the start date and that moment in which you're committing something to film and it's there for however long, you begin to get nervous. So that idea isn't new to me, but it's something we started working on well in advance of 2 weeks before we started shooting. We really started combing through the screenplay, you know, months in advance, which again is very common. Or at least it is for me. So I think I'm always, you know, that I get to a place of having the answer, because that seems like once you have the answer, what's the point of doing anything else, right? It's just to keep prompting more questions that hopefully enrich, like, the world and the performance. I mean, that's all you're really trying to do. So, yeah, I mean, that's just what I do every time.
Aber er war ja auch bestens vorbereitet.
I started reading some books and it was like, this is fucking boring and exhausting. And then you push yourself through and you continue on. You know, some of it is like academic and exhausting, and just some of the discussions about his strategy and war, just like I can't keep up with this. Like, this is, you know, I'm a pacifist. I don't know how to read this. But I think what became most interesting to me were a lot of personal accounts, people that worked for him in the house, and of course his own personal letters and his memoirs written by his friend in St. Helena. And you're just picking up details, and part of it's frustrating because the majority of them don't ever make it into the movie. Like, I was looking back through my notes recently, and I was like, oh, that was really good. Why didn't we use that? There's so much, but you could make an entire film just about the coup, right? So to try to, like, encapsulate anybody's life, but especially Napoleon's life, in like a 2.5-hour movie is just like virtually impossible.
Sie haben es trotzdem probiert, und sie sind ja auch alte Kumpel. Ne? Ridley Scott und er kennengelernt vor 23 Jahren bei Gladiator, war sein internationaler Durchbruch, also der von Phoenix, nicht der von Scott, den kannte man damals schon. Es war also ein großes Wiedersehen.
You know, when I worked with Ridley, of course I've been acting for many years, but I never worked on a production of that size as a Gladiator. It was very intimidating. And Ridley was... I owe him so much, you know, because he really taught me that it's okay for me to pursue my personal interest for the character, even within a film of such extravagant size. The feeling would be, okay, well, if you're doing a small character study, and it's a small independent film, yeah, take your time, let's figure out the character. But if you're making a big movie, the feeling would be, shut up, hit the fucking mark, let's go, we don't have time. You know how much this movie's costing? I really never said that. I don't think I fully appreciated what he did for me. I appreciated just, well, this is enjoyable, and I feel like I'm discovering something about the character. But I didn't understand until I was much older just what a risk he took in encouraging me to... dig deeper and to find things that weren't there, to change the blocking. It's rare to find a director that is in so command of such a vast canvas that he can allow you to do that. So I was really excited to work with him again, and I knew that he would we would be able to discover things in the moment, spontaneously, because he can kind of pivot this massive machine like that, you know, he's just a pro.
Diese großen Sets waren dann für ihn auch wie so ein großer Abenteuerspielplatz.
You know, I'll be honest, I don't really love that part of it. I mean, that's not my favorite part of acting. It's incredible to witness, again, to, you know, stand back. I definitely, you know, prefer... character-driven scenes, but sometimes that's just, you know, it can be nerve-wracking being on a set like that. But it's incredible to see what Ridley's doing. But yeah, I don't always not one of those kids.
Er hat da eben gesagt, er sei Pazifist. Hatte er da möglicherweise irgendwelche moralischen Bedenken, jemanden wie Napoleon zu spielen, fragt der Mann, der weiß, dass der Typ kurz davor auch schon den Joker gespielt hat.
Genau, das Argument hat er an der Stelle dann natürlich auch gebracht.
Natürlich.
Every character I've ever played, I've had a moral objection. So, I mean, it's part of being an actor, man. I think I've played a murderer in several movies that I've done, but I don't. My position is not to cast moral judgment on a character that I play. But you know, certainly, of course, I wouldn't have Napoleon as a friend.
Als Freund hätte er ihn jetzt nicht unbedingt. Spielen ist okay, loswerden auch.
I just don't think about it. I mean, I don't know. I don't. I mean, I think if you're aware that you, for me personally, every actor is different. If I was aware that I was quote unquote in character, it feels like it's defeating the purpose, right? Then that seems like it's a conscious decision. I mean, what you hope for is something that is unconscious and that it's just happening. So I never know how it has affected me or I've affected it. I just work. I keep my head down and work, and then I don't work.
Nun ist dieser Herr Napoleon Bonaparte, vorsichtig ausgedrückt, ja keine ganz unumstrittene Figur. Wie war er für Phoenix? Wie hat der den gesehen?
In erster Linie recht komplex.
Yeah, he's somebody that, you know, put economic prosperity above universal rights, like, you know, most fucking politicians. And he was a man with his own personal wants and desires and pettiness and jealousy and envy. And I think that's what's interesting about him. But you know, I certainly don't see him as a noble and heroic figure. But yeah, as a man, I mean, I think he really believed that all of his decisions were for the good of the people. And he truly was, he believed that himself. It's like, what's it called? Like enlightened absolutism. I think it's what you call it, which is like, believe that, you know, if a despot does it for the good of the people, then it's acceptable, whatever he does, right? And I think that really was his belief. But he seemed to represent something to so many different people and cultures. I think Americans seem as like a self-made man, and you know, it's English seem as a dictator, and there are Eastern European countries that seem as a liberator. So I think he meant something different to so many different people, and there were incredible good social works that he did, and he also was responsible for the death of millions of people. So obviously a very complex person, and I hope that is the feeling that you get when you see the film. I mean, I certainly didn't hope that the film would be saying he was a hero in any way, because I certainly don't think that about him.
Das ist er nicht, kein Held, auch wenn Napoleon den Film sehr geliebt hätte.
Oh, das ist deine Einschätzung?
Das ist meine Einschätzung, die ich geklaut habe von der Historikerin, die ihn auch schon gesehen hat und die auch meint, also ich finde ich fand den ziemlich geil von den Bildern her. Ne? Dieses große, es ist wirklich wie so ein Schlachtgemälde, also dieser ganze Film könnte auch im Museum hängen, so Frame für Frame, weil das kann er ja. Und die Historikerin meinte, Napoleon selbst hätte den Napoleon-Film über sich ziemlich geil gefunden.
Okay, also Napoleon ab Donnerstag im Kino, Untertitel Kleiner Mann, ganz groß. Von Napoleon zu einer Frau, deren Nachname auch mit N anfängt, die aber im Gegensatz zu Napoleon Herzen und keine Länder erobert hat. Nyad. Diana Nyad. 1978, da war sie Ende 20, hat sie versucht, als erster Mensch ohne Pause die Straße von Florida zu durchschwimmen. Das ist von Kuba nach Key West. Gute 170 Kilometer immer neben einem Boot her, im offenen Meer, etwa 60 Stunden lang.
Das ist meine Morgenroutine, na und?
Ja, ich bitte dich. Das sind 170 Kilometer Schwimmen im offenen Meer ohne Pause. Sie hat das natürlich nicht geschafft, musste aufgeben, wurde halbtot aus dem Wasser gezerrt und end of story.
Ja, schön, vielen Dank dafür. Hast du noch was anderes erlebt in deinem Fieber im Bett mit Corona?
Moment, das war 1978, habe ich gesagt. Irgendwann war aber dann 2009. Da wurde Diana Nyad dann 60 und kam plötzlich mit so einem merkwürdigen Zitat bei ihrer besten Freundin Bonnie um die Ecke.
Und jetzt hör mal zu. Sage mir, was hast du vor mit deinem einen wilden und so kostbaren Leben? Willst du dich nicht in irgendwas reinhängen? Deine Seele ist doch ganz scharf auf eine Aufgabe, eine Mission.
Oh Gott, nein, nicht schon wieder.
Ich meine es ernst.
Nein, das ist kein Scherz. Jetzt wollte Diana Nyad zu Ende bringen, was sie 1978 eben nicht geschafft hat. Und natürlich ist das alles eine wahre Geschichte und eine packende und eine absolut mitreißende.
Wegen des vielen Wassers oder der hochprominenten Besetzung der Verfilmung?
Ganz genau deswegen. Also wegen des vielen Wassers. Nein, natürlich wegen der hochprominenten Besetzung. Da ist nämlich nicht nur Jodie Foster als Bonnie, Dianas bester Freundin, die das alles mit ihr zusammen plant und immer an ihrer Seite ist, während sie versucht, sich diesen Lebenstraum noch mit über 60 zu erfüllen, sondern da ist vor allem Annette Bening als eben diese Langstreckenschwimmerin Nyad, die mich hier mit einer Wucht aus der Sofaecke gehauen hat, da kann sich wirklich Corona mit seinem besten Kumpel Fieber eine Scheibe von abschneiden. Also das haben die beiden zusammen nicht so sehr geschafft. Wirklich perfekt, da hat alles gestimmt. Also auch Annette Bening war beim Dreh genau in dem Alter wie das lebende Vorbild zum Film. Und genau wie sie ist ja auch die Schauspielerin eine absolute Naturgewalt. Also eine Frau, die, sagen wir jetzt ruhig mal, im Haifischbecken Hollywood ganz Ähnliches erlebt haben wird wie Diana Nyad im Haifischbecken Atlantik und die hier mit all ihrer Erfahrung und Wucht aufspielt.
Das heißt, 60 Stunden nonstop schwimmen. Aber davor habe ich nicht am meisten Angst. Nur vor den Haiarten und Quallen. Ich weiß, dass ich das schaffen kann, aber ich mach das nur mit dir.
Also gut, okay.
Au, au, au!
Mit über 60 Jahren hat Diana Nyad 2009 nochmal angefangen, für eine derart körperliche Grenzerfahrung zu trainieren, wollte unbedingt diese 170 Kilometer durchs offene Meer zu Ende schwimmen, als erste Frau, erster Mensch, der das nicht in einem Haikäfig gemacht hat. Das ist eine wichtige Einschränkung, denn da gab es 1997 mal eine Australierin, die das geschafft hat, diese Strecke, aber eben in so einem Käfig. Und da wurde dann gerne gesagt, ja, das wäre ja so ein klein bisschen so, als würdest du in einem Pool durchs Meer gezogen. Und Diana Nyad wollte ganz explizit keinen Schutzkäfig.
Kaltherzig wie du bist, wirst du jetzt nicht verraten, wie das ausgegangen ist, oder?
Selbstverständlich nicht. Das kann jeder, der es jetzt nicht weiß, wie es ausgegangen ist, auch googeln. Ich habe es extra vorher nicht gemacht, weil ich mich überraschen lassen wollte und es wirklich nicht mehr wusste. Mich dann aber, als ich die Bilder gesehen habe, doch wieder an die sehr dramatische Berichterstattung von damals in den Medien erinnern konnte.
Du hast jetzt schon über Annette Bening und Jodie Foster geschwärmt. Sind es die zwei, die den Film tragen? Erzähl ruhig, ich google mal parallel.
Also guck du mal nach. Und ja, also zu 70% würde ich sagen, sind es die beiden. Und die anderen 30% verteilen sich auf einen ebenfalls sehr fantastischen Reese Ifans, der auch eine ganz wichtige Nebenrolle, den Fahrer des Begleitboots von damals spielt. Und ja, und sie fallen also diese übrigen 30% auf das wirkliche Sportdrama, das die Dokumentarfilmerin Elizabeth Chai zusammen mit ihrem Mann Jimmy Chin aus dieser True Story gemacht hat. Ich betone das Dokumentarfilmerin deshalb extra, kann man vielleicht drauf kommen, weil ja, sich dieses Sportdrama dadurch dann auch wie eine perfekt nachgespielte Doku anfühlt. Vor allem in den, und das darf ich ruhig spoilern, den mehreren Versuchen über mehrere Jahre, die Diana Nyad damals angegangen ist. Ganz kurzes Kopfkino vielleicht. Es ist ja nicht nur Schwimmen im offenen Atlantik, wo es Haie, giftige Quallen und andere Viecher gibt. Es ist bei über 60 Stunden Schwimmdauer ja auch mehrmals der offene Atlantik mit Haien, giftigen Quallen und anderen Viechern bei Nacht. Also in pechschwarzem Wasser, wo sie keine 5 Meter weit gucken konnte, trotz der teilweise sehr lustigen Stirnlampe an der Badekappe.
Ich habe ja schon im Hallenbad nachts im Dunkeln Angst, ne? Oder zu Hause in der Badewanne mit Stirnlampe an der Badekappe.
Ja, und ich tatsächlich auch. Nicht die geringste Ahnung, wie man das Mindset hinkriegt, das psychisch überhaupt auszuhalten. Aber diese Frau hat es irgendwo in sich gefunden. Und auch das zeigt der Film und ist ziemlich irre. Music ist hier The Florida Key. Ganz schlicht, Nayet heißt der Film, ist jetzt draußen auf Netflix, war mir wirklich irgendwie erst durchgerutscht und bin jetzt heilfroh, dass ich den in meinem Corona-Fieber doch noch zufällig gefunden habe. Der hätte auch bei uns eine große Kinoleinwand wirklich absolut verdient gehabt. Annette Bening sehen wir mit dieser Rolle bei den Oscars wieder, sage ich jetzt schon. Es wäre auch keine Überraschung für mich, wenn sie ihn sogar gewinnt.
Du hast Netflix gesagt, da sag ich.
Attention all players. It is now time for the next game.
Achtung an alle Spieler, es ist Zeit für die nächste Runde.
Ein Ausschnitt aus der neuen Reality-Serie auf Netflix, Squid Game The Challenge. Das ist tatsächlich ein Weiterdreh der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten, die vor knapp 2 Jahren riesen Hype ausgelöst hat, natürlich auch bei uns damals. Bevor wir über den Ansatz der jetzt Reality-Serie sprechen, lass uns vielleicht doch nochmal kurz zurück zum südkoreanischen Original gehen. Die Idee war ja recht simpel, 6 koreanische Kinderspiele für Erwachsene mit der kleinen Finesse, wer rausfliegt, ist tot. Da hat die Serie eine unglaubliche Brutalität an den Tag gelegt. Ist das rückblickend wirklich das Geheimnis des Erfolgs gewesen?
Ich glaube schon. Also dieses brutal klingt ja fast noch beschönigend. Ne? Also für die 2 Leute, die es nicht gesehen haben, so harmlos die Spiele auf den ersten Blick wirken. Sie sind ja wirklich das genaue Gegenteil. Ne? Rotes Licht, grünes Licht. Die erste Runde, bei grünem Licht darfst du dich bewegen, bei rotem nicht.
Rotes Licht, grünes Licht.
Das Spiel, das wir als Kinder gespielt haben?
Ja, wer verliert, der wird hingerichtet von einer Spielzeugkopffigur, wie wirklich bei einem Massaker. Und es sind Hinrichtungen im ganz großen Stil. Es gab danach Tauziehen auf einer Brücke.
Das war
ne?
schlimm.
Die Verlierermannschaft fällt ins schwarze Loch.
Oder die Glasscheiben, über die man eine Brücke überqueren musste und nur manche Glasscheiben haben getragen. Durch
ja.
die anderen ist man dann einfach 30 Meter in die Tiefe
Ja, und wenn
stürzt.
Du beim Tauziehen runtergefallen bist, wenn du nicht durch Genickbruch gestorben bist, bist du halt unten per Gnadenschuss hingerichtet worden.
Ja.
Mich hat das wirklich tatsächlich beim Gucken richtig geschüttelt.
Was meinst du, warum war das so ein Hype?
Ich glaube auch tatsächlich wegen der Figur. Ne? Also das ist ja eine fiktive Serie, ein fiktives Spiel.
Zum Glück.
Zum Glück. Und die Leute, die da mitgemacht haben, das waren keine klassischen Helden im klassischen Sinne.
Stimmt,
die hatten
das waren nichts, keine Gladiatoren.
Nee, die hatten nichts zu verlieren bis auf ihr Leben. Und es war natürlich eine Allegorie auf den modernen Kapitalismus. Hat natürlich viele an Parasite erinnert. Ne? Diese Kritik an sozialer Ungleichheit. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer und verzweifelter. Und dann war das eben so Horror und Splatter mit sehr viel Brutalität und Zynismus. Und dann dieser Look, ne? Also diese Spielwelt in bunten Süßwarenladenfarben. So ein bisschen Tribute von Panem trifft auf American Gladiator, trifft auch auf Takeshis Castle.
Die Frage ist nur tatsächlich, wie pervers ist das denn bitte, daraus jetzt ernsthaft eine Reality-Show zu machen?
Ja, perverser Netflix, aber es funktioniert. Ne? Allein schon der Aufruf für die Teilnehmer an der Show teilzunehmen war krass. Es gab vorab Kritik an den Produktionsbedingungen und ich finde den Gedanken schon absurd. Ne? Also, ich sag's nochmal, die Serie war als Kapitalismuskritik gedacht und was Netflix jetzt daraus macht, ist natürlich das genaue Gegenteil.
Ja.
Da sind 456 Leute, die um 4,56 Millionen Dollar Preisgeld kämpfen.
Oh mein Gott.
Angelehnt natürlich wieder an die koreanischen Kinderspiele wie Rotes Licht, Grünes Licht, Tauziehen. Dann gibt's noch diese Zuckerwaben, wo man geometrische Formen aus einer Zuckerplatte herausstanzen muss.
Oh ja, richtig.
Wenn man das in der,
es darf nicht zerbrechen.
Es
dabei.
Darf nicht zerbrechen. Und es, die einen haben einen Kreis, die anderen ein Dreieck, ein Quadrat. Und die Arschkarte haben einen Regenschirm. Ja. Und natürlich, ne, Squid Game als Reality-Show, da stellt sich die Frage, wie weit wird Netflix gehen?
Ich traue mich beinahe nicht zu fragen, bin mir aber dann doch schon einigermaßen sicher, dass da jetzt nicht wirklich jemand ernsthaft zu großem Schaden gekommen ist.
Nein, das wäre natürlich wirklich zu krass, aber das nimmt natürlich in Perversion gedacht auch ein bisschen den Reiz dieser ja. Reality-Show.
Nicht mal Knochenbrüche?
Das weiß ich nicht,
okay.
Aber alle, die eliminiert werden, die fallen so absurd theatralisch um. Ne?
Weil man ihnen das vorher gesagt hat.
Weil man ihnen das vorher gesagt hat. Es gibt welche, die haben...
Wie das Atomkraftwerk bei Loriot.
Haben wirklich noch so ein bisschen gehofft, glaube ich, auf eine Oscar-Nominierung als bester Tod. Bei Rotes Licht, Grünes Licht zum Beispiel, da explodiert so ein kleiner Farbbeutel auf der Brust. Und die kippen dann ganz theatralisch nach hinten um und bleiben wirklich liegen.
Das alte Neymar-Schule.
Hat schon so ein bisschen was von einer aufgesetzten Todestheatralik, aber es funktioniert auch. Es ist ein bisschen übertrieben an der einen oder anderen Stelle, aber Netflix bzw. die Produzenten und anonymen Strippenziehern, die in roten Anzügen mit diesen schwarzen Gesichtsvisieren, die schaffen es auch so, die Stimmung unter den Teilnehmern immer wieder anzuheizen, ohne dass wirklich jemand drauf geht.
Du hast das eben schon angedeutet, aber vermutlich die Spiele an sich gehen schon relativ nah ans Original.
Ja, die haben tatsächlich sogar die Sets nachgebaut, originalgetreu, die Spiele überwiegend auch übernommen. Also diesen Dorm, diesen Schlafraum mit diesen 10 Hochbetten übereinander, den gibt's. Es gibt ein paar neue Ideen, der Schlüssel des Ganzen ist ja so ein bisschen Personen zu eliminieren, die man liebt, mit denen man da vielleicht schon reingegangen ist oder die man im Laufe der Zeit ins Herz geschlossen hat. Da gibt's ein paar dramaturgische Kniffs und Einwürfe, die funktionieren. Das große Problem ist ein bisschen, dass es bei 456 Teilnehmern natürlich erstmal sehr unübersichtlich ist in den ersten Folgen. Es ist so ein Querschnitt durch die amerikanische Gesellschaft. Es ist sehr divers besetzt. Viele, die in den Interviews sagen, wie wichtig ihnen das Geld sei, dass wirklich ihr Leben davon abhängt. Aber viele, die Netflix als Sympathieträger aufbaut, die fliegen in der nächsten Runde dann raus. Da haben die natürlich nicht so ein bisschen die Hand drauf. Es funktioniert für mich als soziales Experiment und auch als Autounfall. Ja. Ich weiß, dass das, was ich da sehe, menschenunwürdig ist. Die Dynamiken, die von Netflix gepusht und aufgebauscht werden. Aber ich kann trotzdem nicht weggucken. Also es zeigt wirklich menschliche Abgründe, nicht nur bei den Kandidaten, sondern auch bei mir beim Zuschauen. Weil ich will natürlich wissen, wer am Ende die 4,56 Millionen Dollar mit nach Hause nimmt. Und sicherlich gibt's ziemlich viele, in Anführungsstriche, Tote auf dem Weg dahin.
Viel Wasser, weil das immer so ein probates Mittel ist, gerade wenn es darum geht, irgendwo runterzustürzen. Nee, wenn man, weißt du, dann das wäre auch so ein Ding, was ich mir vorstellen könnte, dass man dann Beispiel Brücke und Tauziehen, dass da halt einfach dann zum Beispiel Wasser drunter ist und man stürzt dann irgendwie in so ein Wasserbecken.
Ich könnte jetzt ein Beispiel sagen ohne Wasser, was ich total perfide fand. Ich habe das auch fies, ne? Ich habe die ersten 5 Folgen gesehen und die enden mit einem total unmenschlich perversen Cliffhanger, der von den Machern erstmal als Belohnung. Es gibt sehr viele Belohnungen, die sich dann hinterher gar nicht als Belohnung herausstellen. Und das ist auch das, wo ich so denke, warum haben die Teilnehmer, wieso checken die das nicht, dass sie wirklich teilweise ins offene Messer rennen, dass sie immer denken, ist was Geiles und dann stellt sich raus, leider nicht. Aber es ist wirklich so, also ich bin ganz angefixt und will wissen, wie es ausgeht und ich werde garantiert weitergucken.
Ganz hin und wieder füttern wir gerne eure Perversionen, auch mit Squid Game The Challenge. Ab heute auf Netflix erstmal, wie gerade gehört, nur mit 5 Folgen. Nächste Woche dann 6 bis 8 die Folgen und das große Finale hinten dran. Bin gespannt. 2 Tipps habe ich noch, die kann ich aber gerne auch ein bisschen zusammenfassen. Dann sparen wir ein klein bisschen Zeit, wobei, ich glaube, so eilig haben wir es gar nicht, aber naja. Tipp Nummer 1 kommt aus der ARD-Mediathek und hat mich ein bisschen an Tod den Lebenden erinnert, mit unter anderem Lea van Acken, die Impro-Coming-of-Age-Dramaserie, zu der wir neulich mit dem Regisseur, mit Tom Lass, hier bei uns gesprochen haben.
Ich erinnere mich gut, irrwitzige Pseudo-Revoluzer-WG, die ganz doll die Welt verändern wollten, zumindest theoretisch, bis es dann eskaliert ist. Wer oder was eskaliert hier?
In Wer wir sind, so heißt diese Serie, ist es tatsächlich exakt dieselbe Gruppe Menschen, nämlich im Fokus eine Handvoll Gen Zs voller Zukunftsängste und völlig zerrieben zwischen so notwendig oder als notwendig empfundenem Verantwortungsgefühl, viel Schwarzmalerei, radikaler Entschlossenheit zu handeln und einer Elterngeneration so 45 plus, die nichts, aber auch gar nichts versteht.
Die Anschuldigungen der jungen Leute verfolgen mich, es ist ein Albtraum. Die denken, die haben die Wahrheit gepachtet. Und sie sehen Gewalt als legitimes Mittel an. Und damit verlassen sie den Boden unserer Gesellschaft. Und das können und dürfen wir nicht akzeptieren.
Irrwitzigerweise ist das hier tatsächlich wieder Jörg Schütt.
Du willst mich doch veräppeln, oder? Nee. Also wieder als Polizeipräsident, wie in Tod den Lebenden. Lass mich raten, er wird entführt.
Nee, sie hat Lass gesagt. Lass, verstehst du? Tom Lass. Nein, natürlich wird er nicht entführt und ist auch hier kein Polizeipräsident, sondern er ist Politiker. Spielt auch alles mal nicht irgendwie im coolen Berlin, sondern im nicht ganz so coolen Halle an der Saale. Was wiederum aber sehr cool ist, weil es mal den Fokus einfach wegrückt von Hipsein und Style und Prenzlauer Berg dahin, wo die Probleme eben zusätzlich auch noch ganz andere sind.
Es braucht nur einen Stein zu fliegen und schon werden Linke dafür zur Rechenschaft gezogen.
Sag mal, spinnst du total? Eine Straßenschlacht mit der Polizei? Das ist also dein politisches Engagement, ja?
Du sollst aufhören!
Ja, es geht eben nicht um die Luxusprobleme der Luxus-WG in Tod den Lebenden. Das hier ist also nicht die groteske und eher zynische Aufarbeitung aktuellen jungen Lebens in Deutschland, sondern eher die raue, harte Realität. Und die besteht vor allem für junge Deutsche mit Migrationshintergrund und ja, auch vor allem im Osten des Landes, ob Menschen das jetzt wahrhaben wollen oder nicht, aus Rassismusproblemen. Neben der Angst vor Klimakatastrophe, Zukunft im Allgemeinen und immer näher rückenden Kriegen, was ja auch dort natürlich alles noch on top kommt.
Und die Probleme kommen von einer Elterngeneration, die nichts tut?
Ja, in den Augen der ProtagonistInnen ganz klar auf jeden Fall. Die sind nämlich zum Beispiel Tochter einer Polizistin, Sohn eines afrodeutschen Politikers oder auch anderer Eltern, die eigentlich aktive politische Gestaltungsmöglichkeiten hätten, aber genau die Art von Lähmung zeigen, die den Gen Z-Nachwuchs und zwar quasi wortwörtlich explodieren lässt.
Klingt jetzt nicht unanstrengend, trotzdem gucken?
Wer es ab kann, ja. Wer sich aber gerade vielleicht ein bisschen Aktualitätsproblematik überladen fühlt.
Warte, ich trage das kurz in den Duden ein. Aktualitätsproblematik überladen.
Ist gut, ne?
Ja.
Also wer sich gerade ein bisschen Aktualitätsproblematik überladen fühlt, der vielleicht nicht. Ansonsten ja. Ich mochte wirklich die teils ziemlich radikale Aufarbeitung, zumal ich in der ersten Folge noch so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, alles klar, ÖR, da haben sich mal wieder so 40-plus Autoren mit aller Gewalt versucht, in die Köpfe von 20-Jährigen reinzupetern. Das Gefühl ist dann aber doch relativ schnell verschwunden. Ich fand's fortschreitend nah an den Figuren und auch wirklich nah am Leben erzählt. 6 Folgen sind, so Art circa 45 Minuten und produziert übrigens im Auftrag des MDR, also glücklicherweise keine Wessis, die da über den Osten geschrieben und gedreht und geurteilt haben, sondern Menschen von dort, die Situation auch sicherlich besser und realistischer einschätzen können. Ist ja letzten Endes auch eine Form von Diversität und Dekolonialisierung des Screens.
Das war sehr böse und das hast du gesagt.
Ja, manchmal geht eben nur böse. Ich mein's ja lieb. ARD Mediathek, Wer wir sind, ist jetzt draußen. Give it a try.
Ja, und wer statt Serie filmen will, der kann zur ZDF Mediathek wechseln.
Ja, gut. Wie sagen wir es jetzt den Kindern?
Was denn?
Naja, also ich wollte dem ZDF halt auch gerne was Gutes tun und habe da auch was Gutes gefunden. Aber dann gesehen, dass dieser Film, der ist noch genau bis heute in der Mediathek.
Stille. Rollgras. Mundharmonika-Musik. Und jetzt?
Ich stell den trotzdem vor, weil ihn, sorry ZDF, habe ich nachgeguckt, Netflix in der Flat hat und es ihn auch auf vielen anderen Plattformen für so 3-4 Euro zum Ausleihen gibt. Es ist ein Film, der mir 2021 wirklich durchgerutscht ist, den wir auch hier nicht hatten. Zumindest soweit mein löchriger Hirnkäse sich dran erinnern kann. The Protégé, der Racheengel mit Samuel L. Jackson.
Die meisten Menschen sind gut, aber manche Menschen sind schlecht. Doch du bist ein seltenes Geschöpf. Also rein mit dir und gleich wieder raus. Du warst ja schon immer schnell von Begriff.
Heute Abend nicht schnell genug.
Denken wir kurz an Filme wie Leon der Profi, an die Herkunftsepisode von Oren Ishii in Kill Bill oder auch an Hannah. Nur ist hier jetzt eben Samuel L. Jackson, Profikiller Moody, der bei einem Auftrag in Asien die 9-jährige Anna rettet, nachdem ein anderes Killerkommando ihre komplette Familie ausgelöscht hatte. Er bildet Anna, die natürlich selbst voller Rachegefühle ist, ebenfalls zur Killerin aus und fällt dann selbst einem Attentat zum Opfer.
Ich erkenne ein Muster. Klassische Schülerin rächt ihren Meisterstory.
Ganz genau. Und jetzt eben halt 20 Jahre, nachdem Moody sie gerettet hatte, gespielt von Maggie Q.
Ich ahne, wohin das führt.
Ja, natürlich zu einer der zurzeit, wie ich finde, wirklich coolsten Actionfilm-Heldinnen unserer Zeit. Keine Brie Larson oder Gal Gadot, sondern eine, die sich in ihren Fingern auch wirklich die Finger dreckig und die Hände schmutzig macht. Trainiert über Jahre von niemand Geringerem als Jackie Chan, der nun wirklich weiß, wie es geht, ist sie quasi auch so ein bisschen sowas wie dessen weibliches Alter Ego oder sagt man dann eigentlich Younger Ego? Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Egal, was sie mit Jackie Chan und auch mit Tom Cruise gemeinsam hat, ist unterm Strich, sie macht natürlich quasi alle Stunts selbst. You know that I'm no good.
Wenn Sie so weitermachen, überleben Sie das nicht.
Ich werde den Verantwortlichen töten. Und jeden, der sich mir in den Weg stellt.
Wer macht das nicht? Sind die das Kernstück des Films? Also die selbstgemachten Stuntszenen?
Kann man so sagen, ja. Das ist schon wirklich sehr cool gedrehte Action. In einigen Szenen hat das regelrecht John Wick-Qualität. Und dazu eben halt sie, Maggie Q, die ja privat auch noch einigermaßen militante Tierschützerin ist. Ich meine, wie sexy geht's denn bitte noch? Neben ihr dann so Granaten wie Samuel L. Jackson, Robert Patrick, also der T-1000 aus Terminator 2, und Michael Keaton als sehr cooler Gegenspieler. Das ist Popcorn-Kino, ja, sicher, klar. Aber ich finde, das darf ja auch mal, vor allem, wenn dir das Korn beim Gucken dermaßen um die Ohren poppt. The Protégé bis heute noch in der ZDF-Mediathek. Ja, hätte ich auch ein bisschen eher sehen können. Aber ansonsten guckt ihr den halt eben auf Netflix oder ihr leiht euch den für 3 bis 4 Euro auf wirklich vielen unterschiedlichen Plattformen aus.
Ich würde sagen, da habt ihr was zu tun bis nächste Woche. Vor allem noch heute bis Mitternacht.
So, vor allem heute noch bis Mitternacht. Wenn ihr also ganz schnell noch anfangt. Ich weiß, wie ist denn das eigentlich? Gute Frage.
Wenn du anfängst.
Kann ich ihn noch zu Ende gucken,
oder? Ich glaube nicht, wenn du zwischendurch bufferst. Also der lädt ja nicht alles, ne?
Ja, ja. Aber das wäre wirklich interessant, wenn ich jetzt anfange,
den
23.55 Uhr zu gucken, ob ich den
dann
zu Ende gucken kann. Oder ob ich den, ihr werdet das für uns rausfinden und könnt dann gerne eure Beschimpfungen an mich, könnt ihr gerne an die Frau Wollner @deutschlandradio.de schicken. So, was haben wir denn nächste Woche eigentlich?
Da haben wir Wish, also den Jubiläums 100 Jahre Disney Weihnachtsfilm.
Richtig.
Den habe ich gesehen.
Der kann nur fantastisch sein, weil eine Ziege eine entscheidende Rolle spielt.
Ja, von der Ziege war ich ein bisschen enttäuscht. Oh. Die hat nicht die ganz große Rolle gehabt.
Verdammt.
Aber ich habe dafür mit den Machern gesprochen.
Na gut, dann machen wir das nächste Woche. Ich gebe mir, habe ich überlegt, tatsächlich doch noch mal Saw X oder Saw 10 meinetwegen.
Passendes Kontrastprogramm.
Ein bisschen noch mal Kontrastprogramm zu Disney. Ich gebe mir den Jigsaw, a.k.a. Tobin Bell, noch mal. Ich meine, es ist, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, sein 8. Auftritt in dieser Rolle als Jigsaw und der Mann ist mittlerweile auch knapp über 80. Also gucke ich da rein und nächste Woche startet La Sirène. Wenn ihr euch erinnert, das ist dieser Iran-Irak-Kriegs-Animationsfilm. Es geht quasi um das, was den sogenannten ersten Golfkrieg damals 1980 ausgelöst hat. Ist ein Animationsfilm der Iranerin Sepideh Farsi und mit der habe ich ja auf der Berlinale gesprochen und so kommen wir nächste Woche endlich mal dazu, uns anzuhören, was sie damals doch ein bisschen ausführlicher über den Film zu erzählen hatte, als wir das während der Berlinale geschafft haben. Da gab es nur ein paar Auszüge aus dem Gespräch und das ganze Gespräch mit dieser spannenden Frau, das hört ihr auch nächste Woche. Bis dahin werde ich nicht müde, schnupfiger Nase und hustenden Halses weiter euch zu animieren, auf euch aufzupassen, gesund zu bleiben, euch nicht mit irgendeinem Scheiß anzustecken, wie ich das wo auch immer gemacht habe. Bitte bis nächste Woche auf gar keinen Fall irgendwas zu gucken, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Du hast so gezögert.
Ich habe überlegt, aber mir ist nichts Doofes eingefallen.
Ja, gut.
Es tut mir leid. Ich bin ein langweiliger Rausgeher. Beschwerde bitte einfach an Frau Wollner at deutschlandradio.de.
So.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.